bist du? Eine Frage, die sich Christen zu allen Zeiten gestellt haben. Sie haben ihre Fragen zu Gebeten gemacht. Und aus den letzten 2000 Jahren sind uns die Gebete von vielen Christen überliefert. Und einige sprechen von diesen Fragen. Und andere sprechen von den Antworten, die geworden sind. Manchmal nach langer, langer Zeit. Gebete, die nicht nur einfach gesprochen wurden, sondern Gebete, die Menschen aufgeschrieben haben. Ein Schatz aus 2000 Jahren Kirchengeschichte. Keines dieser Gebete ist allerdings so bekannt geworden wie das Gebet, was uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Christen aus allen Erdteilen, Christen aus allen Jahrhunderten haben dieses Gebet gebetet. Viele haben es auswendig gelernt. Und manche haben das Gebet zu dem gemacht, was es wirklich sein will. Zu einer Grundlage einer echten und lebendigen Beziehung zu Gott. Dass unser Vater, wie es genannt wird, das wirkt nicht wie ein Zauberspruch, nicht wie ein Orakel. Es entfaltet seine Wirkung und seine Kraft nicht dadurch, dass man es wiederholt, oft wiederholt, mehr wiederholt. Nein, dieses unser Vater, das entwickelt seine Kraft in unserem ganz persönlichen Alltag drin. Das unser Vater ist ein echtes Alltagsgebet. Es umfasst unser ganzes Leben. Es verleiht dem Leben eine Lebendigkeit. Überhaupt macht das Gebet den Glauben erst richtig lebendig. Gebet hat mit Beziehung zu tun, hat mit Gespräch zu tun. Und die Frage, wie lange und wie oft ich eigentlich als Christ täglich beten muss, zielt von daher in die völlig falsche Richtung. Stell dir mal vor, du gehst mit einer Freundin, mit einer guten Freundin oder mit einem Partner auf eine mehrwöchige Abenteuerreise. Wird da jemand von euch die Frage stellen, vielleicht schon im Vorfeld die Frage stellen, du, wie lange müssen wir denn eigentlich jeden Tag miteinander reden und wie oft müssen wir miteinander reden? So eine Frage stellt ein vernünftiger Mensch nicht. Aber ja, es wird so sein, dass ihr einfach zwischendurch einfach so und von selbst in Gespräch kommt. Du, was will man eigentlich heute kochen? Wow, siehst du mal den Lastwagen dort, der ist ja komplett überladen. Hey, können wir den Monat Tage so einteilen, dass wir den Sonnenuntergang vom anderen Berg dort geniessen könnten? Und natürlich wird eure Ferienreise nicht nur von diesen spontanen Gesprächen geprägt sein, sondern auch von Zeiten, wo man sich hingesetzt hat, wo man miteinander gesprochen hat, wo man in die Tiefe der Seele vorgedrungen ist. Und gut möglich, dass am Ende dieser Abenteuerreise dir nicht nur diese spontane Begegnung mit einem Elefanten oder die grandiose Aussicht von irgendeinem Berg in Erinnerung bleibt, sondern auch das eine oder andere dieser tiefen Gespräche. Ganz ähnlich ist es in der Beziehung mit Gott. Das Gespräch mit Gott wird dort alltagstauglich, wo ich nicht einfach mechanisch irgendeine Gebetsübung abspule, sondern wo ich mich auf eine Beziehung einlasse. Wo es diese spontanen Gespräche mit Gott gibt. Jetzt schaut er doch mal das an Gott. Hey Jesus, jetzt habe ich mal einen Vorschlag, jetzt musst du mal zuhören. Oder auch, himmlischer Vater, kannst du mir sagen, wenn ich aus dieser verzweifelten Situation wieder rauskomme? Die spontanen Gespräche. Beten wir dort alltagstauglich und alltäglich, wo das Gespräch mit Gott zu einer fixen Gewohnheit für mich wird. Und ja, natürlich, nebst diesen zufälligen und diesen spontanen Gesprächen mit Gott, wird es diese Zeiten des Gebets brauchen, wo du dich hinsetzt, wo du dir Zeit nimmst für den Austausch, für das Gespräch mit Gott. Ich glaube, dass es sehr inspirierend und sehr lebendig wird in deiner Beziehung zu Gott, wenn sowohl diese kleinen und spontanen Gespräche als auch diese größeren Zeiten des Gebets, die du dir vielleicht bewusst reservierst, zum fixen Alltag von dir ganz persönlich werden. Diese Dinge halten die Beziehung mit Gott lebendig. Und dieses Gebet, was uns Jesus gelehrt hat, das will uns helfen, dass unser Beten wirklich alltäglich wird. Alltagstauglich. Wir gehen diesem Gebet jetzt ein bisschen nach. Unser Vater, so beginnt es. Und nebenbei, kleine Randnotiz, gell? Es gibt zu diesem Unser Vater in der Bibel keine Mein Vater-Variante. Glaube ist immer eine Gemeinschaftssache. Glaube ist eine Gemeinschaftssache. Das ist enorm herausfordernd, aber es ist auch enorm hilfreich und bereichernd. Unser Vater. Die Vorstellung von irgendeinem höheren Wesen, das auch noch irgendwo im Universum schwebt, die mag ja für die Schönwetterphasen unseres Lebens ganz nett sein. Aber in den Stürmen des Lebens, da brauche ich etwas Persönlicheres als irgendeine große Portion positiver, kosmischer Energie. Unser Vater. Unser Vater, das ist eine Beziehungsaussage und sie macht deutlich, dass ich nicht nur einen persönlichen Gott habe, sondern dass ich auch Geschwister habe. Geschwister wie Dankmar und Renate, wie Jakob oder wie Vivian, Dominik. Die Geschwister, das sind die, die wie ich beten. Unser Vater. Was für ein Glück, dass wir nicht nur einen persönlichen Gott, sondern auch Geschwister im Glauben haben. Unser Vater, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Andreas Malessa merkt in seinem neuesten Buch gut an, wenn er sagt, unser deutsches Wort heilig kommt vom griechischen Wort Hagios. Und Hagios meint gar nichts anderes als umzäunt, besitzmarkierend, gottgehörig. Das meint Hagios. Und im altdeutschen Sprachgebrauch nannte man eine Weide, ein Grundstück, einen Garten Hag. In vielen Schweizer Ortsnamen kommt dieser Wortteil Hag vor. Geheiligt werde dein Name. Das tönt auf den ersten Augenblick vielleicht ein bisschen abstrakt, Aber wenn wir die persönliche Frage hinterher nachschieben, dann wird es sofort sehr, sehr spannend. Die Frage nämlich, was mir in meinem Leben so heilig ist, dass ich es schütze, einhage, damit nicht einfach jeder reinlatscht, jeder darauf herumtrampelt. Die Wohnung, das Handy, mein Instrument. Und es ist wichtig, dass wir solche Dinge haben. Geheiligt werde dein Name. Unsere Beziehung zu Gott, das ist so etwas wie ein Garten. Und die kostbarsten Zeiten mit Gott, die müssen wir schützen. Da wird es je und dann nötig sein, dass wir einen Hag um diese Dinge herum bauen. Sonst werden die kleinen, tausend kleinen Alltäglichkeiten auf meiner To-Do-Liste diesen Garten einfach überwuchern. Niemand will das. Aber es geschieht einfach. Und genauso ist es übrigens auch mit dem Sabbat. Da gibt es ja dieses Wort der Sabbatheiligung. Stell dir das einmal vor. Gott gönnt dir jede Woche einen kompletten Tag der Ruhe. Manchmal ist die Frage vielleicht viel mehr, gönne ich mir diese Ruhe auch? Oder werden die tausend kleinen Dinge des Alltags diesen Tag einfach überwuchern? Es ist deine und meine Verantwortung, einen schützenden Hag zu errichten um diesen Tag der Ruhe. Sonst wird deine Firma, deine Schule, dein Schulstress oder was auch immer deine Zeit in der Ruhe gnadenlos überwuchern. Mein Beruf als Pastor, da ist die Arbeit nie fertig. Eine Predigt ist nie fertig vorbereitet. Es ist meine Verantwortung, Endpunkte zu setzen, einen Hag aufzustellen, deutlich zu machen, dass mir meine Beziehung zu Gott heiliger ist als meine Arbeit oder was auch sonst immer. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Diese beiden kurzen Sätze, 6 Worte, sind eine absolute Provokation für jedes Ego. Es geht nicht um mich. Seine Aussage erträgt der durchschnittliche Westeuropäer schon fast gar nicht mehr. Von der Geburt an stehen wir immer im Mittelpunkt unseres Lebens. Ich weiß noch gar nicht, ob du jemals schon darüber nachgedacht hast. Wir definieren immer von uns selbst. Ich bin in der Mitte. Und das ist oben und das ist unten. Das ist vorne und das ist hinten. Aus der Sicht von Emanuel, oder? Sitzt seine Mutter vorne. Aber aus der Sicht der Mutter sitzt er hinten. Oder? Wir stehen immer im Mittelpunkt. Und das bewegt unser ganzes Denken, da sind wir bestimmt davon. Unsere Standardeinstellung, die wir in uns selbst vorfinden, ist immer die Ich-Schalterstellung. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese 4. Das ist die fromme Version. Wenn der Wille Gottes in meinem Leben geschehen soll, wenn sein Reich in meinem Leben zum Durchbruch kommen soll, dann wird immer wieder mal eine Entscheidung nötig sein. Weil wenn ich mich nicht entscheide, dann werde ich jedes Mal, wenn ich auf diesen inneren Schalter schaue, sehe, dass er auf ich gestellt ist. Ich, ich, ich. Im praktischen Alltag wird es nötig sein, dass du hin und wieder einfach einmal einen Moment aufschaust, innehältst und dich fragst, wie kann diese Aufgabe, die ich gerade jetzt erledige, dazu dienen, dass die Prinzipien des Reiches Gottes zum Durchbruch kommen, dass Gottes Wille geschieht. Und weißt du, es gibt nichts, aber absolut gar nichts in deinem Leben, das davon nicht betroffen wäre. Wenn du die Probe aufs Exempel machen willst, dann nimm doch einmal dein Handy, programmiere 3x beliebige Zeiten als Alarmfunktion in dein Handy ein und lass das morgen einfach einmal klingeln. Und wenn es dann klingelt morgen, gell, 13 nach 9, dann frag dich für den Moment, wie kann das, was ich jetzt gerade tun, wie kann ich das so tun, dass die Prinzipien von Gottes Reich gefördert werden und dass der Wille Gottes zum Ausdruck kommt? Das kannst du dich bei jeder Sache fragen. Und die Frage wird deinen Alltag verändern. Du wirst ein umsichtigerer Chef werden. Deine Wirkung als Lehrerin wird nachhaltiger sein. Der Beitrag, den du in deiner Firma leistest, wird mehr Impact und Gewicht haben. Deine Memos werden mehr Gehalt haben. Du wirst ein besserer Vater, eine liebevollere Mutter werden. Du wirst zu dem Segen werden, zu dem dich Gott schon immer bestimmt hat. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an dem Ort, an dem du lebst. Dein Wille geschehe. Es ist wichtig, dass wir danach fragen. Denn wenn ich nicht regelmäßig danach frage, dann wird gar nichts Konkretes geschehen in meinem Alltag, was mit dem Willen Gottes zu tun hat. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch unseren Kindern schon ganz früh beibringen, in dieses Denken hineinzukommen. Wenn es bei deinen Kindern so ist wie bei unseren Kindern, dann ist vielleicht die Zeit des Mittagessens die ideale Zeit. Da sind manchmal unsere Kinder nach Hause gekommen von der Schule, voll begeistert oder voll frustriert, und dann ist es manchmal richtig laut geworden. Und in diese Situation hinein sich zu fragen, also hey, können wir mal einen Moment dran drüber nachstudieren, wie jetzt Gottes Wille in die Situation hier könnte tun, kommen. Wie Prinzipien vom Reich Gottes, Gerechtigkeit, Friede, Freude, Geduld in diese Situation hineinfließen können. Ich glaube, es ist gut, wenn wir unseren Kindern das schon sehr, sehr früh lernen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vielleicht die überflüssigste Bitte aus dem Vaterunser, wie es scheint. Ich glaube echt, dass ich seit 1993, da war mein Studium fertig, seit 1993 habe ich mich, glaube ich, nie mehr ernsthaft gefragt, ob das Geld, das wir haben, auch für das Essen reicht bis Ende Monat. Global gesehen ist das der pure Luxus. Und weißt du was? Luxus frisst die Dankbarkeit auf. Warum um Himmels Willen soll ich für das danken, was ja selbstverständlich ist? Und kann man bitte mein Mittagessen das nächste Mal ein bisschen feiner abschmecken? Ich glaube, dass das Tischgebet auch eine gute Gebetszäsur im Verlauf des Tages ist, um nachzudenken. Hilft uns zu verstehen, dass das, was möglicherweise für uns selbstverständlich ist, für Millionen von Menschen alles andere als selbstverständlich ist. Alles ist ein Geschenk. Und wenn während des Tischgebets nicht nur die Suppe ein bisschen kühler wird, sondern dein Fokus auf Gott gerichtet wird, dann wird das Gebet wirklich alltagstauglich. Und wird deinen Alltag verändern. Ich glaube auch, an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir unsere Kinder und unsere Enkelkinder früh mit hineinnehmen, dass wir ihnen die großen Zusammenhänge des Tischgebets erklären, damit sie verstehen, um was es geht. Und vielleicht kannst du in diesem Zusammenhang deinen Kindern ja auch erklären, dass hier steht, unser tägliches Brot und nicht mein tägliches Brot. Es geht nicht nur darum, dass ich satt werde, sondern dass alle satt werden. Und vielleicht kommt ihr in diesem Zusammenhang auch mal auf das Thema Food Waste, gerechte Lebensmittelverteilung, faire Lebensmittelpreise zu sprechen. Dann wird das Gebet tatsächlich ganz, ganz konkret mit meinem Alltag zu tun haben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Praktischer kann Gebet gar nicht werden. Alltäglicher kann Gebet gar nicht werden. Wenn ich Gott darum bitte, mit meiner Schuld so umzugehen, wie ich mit der Schuld der anderen umgehe, dann ist das tatsächlich eine Steilvorlage und in manchen Fällen ist es vielleicht sogar eine regelrechte Zumutung. Ich selber glaube ja gern, gell, dass die anderen auf Vergebung angewiesen sind. Das ist mir sofort klar. Der Peter ist auf Vergebung angewiesen, gell, und die Ruth und Philemon, und die sind alle auf Vergebung angewiesen. Und natürlich bin ich auch auf Vergebung angewiesen, das weiß ich ja theoretisch, gell? Aber so schlimm wie bei den anderen ist es bei mir dann doch wieder nicht. Weißt du, was das ist? Es ist hoffnungslose Selbstüberschätzung. Und dieser Selbstüberschätzung kriechen wir so gerne auf den Leim, so schlimm wie bei den anderen. Also so schlimm wie bei dem Norbert ist bei mir definitiv nicht, gell? So schnell kriechen wir dieser Selbstüberschätzung auf den Leim. Ich habe eine Vermutung. Ich vermute, dass es Gott ganz bewusst zulässt, dass immer wieder einmal Menschen an mir schuldig werden. Und er macht das nicht, um mich zu plagen. Er macht das, damit ich mir bewusst werde, wie sehr ich selbst auf Vergebung angewiesen bin. Auf die Vergebung von Menschen und auf die Vergebung von Gott. Und weißt du, vergeben zu lernen, das ist fast ein bisschen wie ein Musikinstrument zu erlernen, das Spielen eines Musikinstruments zu erlernen. Die besten Fortschritte macht man dann, wenn man täglich übt. Und weil Gott ein cleverer Lehrer und Unterrichter ist, schenkt er dir jeden Tag viele, viele Möglichkeiten, wo du anderen vergeben kannst. So wie er dir vergibt, dann wird es ganz, ganz alltäglich mit deinem Gebet. Es ist gut, wenn ich lerne zu vergeben. Einmal, zweimal, tausendmal. Das ist die Art und Weise, wie Gott nämlich auch mir vergibt. Und führe uns nicht in Versuchung. Integrität ist etwas, was langsam aufgebaut wird und schnell verfallen kann. Vertrauen ist so etwas wie ein Baum, der über Jahre und Jahrzehnte wächst und von einem Förster in wenigen Minuten gefällt werden kann. Michael Herbst fragt in seinem Buch: Was macht mich stark, damit meine Integrität nicht zerbricht? Und dann antwortet er: Der himmlische Vater sagt, ich mache dich stark gegen die böse Macht, die dich vom Weg abbringen will. ich mache dich stark. In Gottes Schule werden manipulierbare Frauen und Männer zu Menschen, die willensstark sind, in Gottes Schule. Und wann findet diese Schule statt? Von Montag bis Sonntag. Und wo findet diese Schule statt? In deinem ganz normalen Alltag, nicht jetzt. In deinem ganz normalen Alltag. Und wie lange dauert diese Schule? Ja, du ahnst es schon. Du ahnst es schon. Das ist nicht nach 9 Monaten und auch nicht nach 9 Jahren und auch nicht nach 15 Jahren vorbei. Diese Schule dauert lebenslang. In der täglichen Begegnung mit Gott werden wir zu geistlich und charakterlich starken Menschen. Aber wir hören nicht auf, versuchlich zu sein. Ich glaube, das ist mir heute deutlicher bewusst als vor 30 Jahren. Wir werden in der Gegenwart Gottes geistlich und charakterlich starke Menschen, aber wir hören nicht auf, versuchlich zu sein. Und eine gute Portion Misstrauen, nicht gegenüber den anderen, sondern gegenüber mir selber, ist immer wieder angebracht. Das Gebet und führe uns nicht in Versuchung, wird nie an Aktualität verlieren. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus warnt an einer Stelle in Matthäus 24, weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Und dadurch wird die Liebe von euch oder wird die Liebe in den meisten von euch erkalten. Vieles von dem, was um uns geschieht, Dinge wie letzten Freitag in St. Gallen, die haben das Potenzial, dass die Liebe in uns einfriert. Wir leben geistlich gesehen in frostigen Zeiten. Erlöse uns von dem Bösen. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass Gott dem Bösen ab und an einen Riegel schiebt, damit die Liebe in uns nicht täglich vor dem Erfrierungstod bedroht ist. Erlöse uns von dem Bösen. Und gut, dass das Vaterunser an dieser Stelle nicht zu Ende ist. Obwohl, und das müssen wir anmerken, kleine Randbemerkung, dieser letzte Satz des Vaterunsers ist in den wichtigsten und ältesten Handschriften des Neuen Testamentes gar nicht enthalten. Randbemerkung beendet. Aber es geht weiter. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aus diesem letzten Satz, da schwingt ganz viel Energie, ganz viel Hoffnung, eine starke Gewissheit hervor. Das Reich, was sich letztlich durchsetzt, das werden weder die Amerikaner noch die Chinesen und schon gar nicht die Eidgenossen sein, gell? Entschuldigung, wenn ich das so offen sage. Das Reich, was sich letztlich durchsetzt, wird das Reich Gottes sein. Gott sind die Dinge nicht aus den Händen gefallen. Er hat seine Macht nicht eingebüßt. Und die Herrlichkeit, die uns als Letztes, uns als Einzige noch blenden wird, wird die Herrlichkeit dieses dreieinigen Gottes sein. Wie oft brauchen wir diese starke Gewissheit, diese tiefe Hoffnung? Ich glaube, diese tiefe Hoffnung brauchen wir täglich, weil uns diese Hoffnung täglich abhanden kommen kann. Und wo werden wir mit dieser Hoffnung erfüllt? In die Gesprächszeiten mit Gott. im Gebet. Zum Schluss. Die allermeisten Menschen haben einen ganz natürlichen Zugang zum Gebet, wie auch die allermeisten Menschen einen ganz natürlichen Zugang zum Musizieren haben. Sehe ich jetzt gerade bei unserem zweijährigen Enkel. Zu beidem einen ganz natürlichen Zugang. Der natürliche Zugang alleine macht dich aber natürlich noch nicht zu einem geübten Beter und schon gar nicht zu einem grandiosen Musiker. Wenn ich mit einem Finger auf dem Klavier da alle meine Entli spielen kann, oder? Dann ist das besser als gar nichts. Aber wie viel besser ist es, wenn wir beim Beten dahin kommen, dass wir über ein paar kurze kindische Sätze und über ein paar dürftige Stoßgebete in Not hinwegkommen. Und es ist möglich, über das hinwegzukommen. Wenn das Gebet zu meinem täglichen Begleiter wird, wenn das Gebet anfängt, meinen Alltag zu prägen, mehr und mehr. Und das Beste ist, wir alle können einen Anfang machen mit dem Gebet. Wir alle können einen Neuanfang machen mit dem Gebet. Und anschließend wird Gelegenheit sein, auch von dem Erleben, von deinem Erleben mit dem Gebet zu erzählen. Von dem Großen, von dem Überwältigenden, von dem Starken, aber auch von dem Schwierigen, von dem Umkämpften, von dem, was mir Mühe macht. Tom Wright schreibt zu diesem Umstand: Im Kern ist das Gebet eine Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise in das Herz und den Charakter Gottes. Und zwar nicht so sehr, damit wir genießen, dort zu sein, obwohl das auch dazu gehört, sondern um die Kirche und die Welt vor Gott zu bringen, die seine heilende Liebe so sehr brauchen. Das ist das Gebet. Ein alltagstaugliches Beten ist an dem orientiert. Und jetzt lade ich dich ein zu einem Gebet. Und ich lade dich ein, dass wir dazu aufstehen. Bist doch so gut, stand auf. Vielleicht stehst du auch am Livestream einfach auf. Und wir beten miteinander dieses Gebet, was uns Jesus gelehrt hat. Du kannst auch einfach mithören, wie andere das beten. Aber ich lade dich ein, laut mitzubeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ich darf gerne den Platz nehmen.